diese Frage als Steilpass. Plan P, eine gute Idee.
Als ich das erste Mal davon gehört habe, war ich sehr kritisch gewesen. Und plötzlich dachte, jetzt habe ich das ganze Studium auf mich genommen und alles Mögliche gemacht, dass ich Pfarrer werden kann. Und jetzt kann man das ja auf die ganz schnelle Art machen. Hätte ich das gar nicht so aufwendig machen müssen.
Hast du das Studium auf dich genommen? Ich habe auch gerne studiert.
Eben genau. Zweiter Moment, ich bin ein ewiger Student gewesen. Ich habe es nicht einfach in 5-6 Jahren durchgemacht. Ich habe ein bisschen länger gebraucht.
Podcast vom RefLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung sagen kann
und sie auch mal ändern darf.
RefLab.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Stammtisch. Heute reden wir über den Plan P. Das ist ein Notfallplan gegen Pfarrmangel, wo ganz viel zu diskutieren und in den Medien zu schreiben gehabt. Und ich diskutiere das mit zwei Pfarrern, die zugleich in der Synode Fraktionspräsidien inne haben. Und das ist der Christian Meyer, Pfarrer in Gossau und Präsident der evangelisch-kirchlichen Fraktion. Herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Und der Renato Pfeffer, Pfarrer in Horgen und Präsident der religiös-sozialen Fraktion in der Synode. Die Synode ist das Kirchenparlament der reformierten Kirche. Herzlich willkommen, Renato. Ja, der Plan P, um was geht es da? Der Plan P ist eine als Notfallplan deklarierte Idee, die im Konkordat der Landeskirche, das sind eigentlich alle Deutschschweizer Landeskirche ausser der Bern, Jura, Solothurn, soll ermöglichen, verwaiste Pfarrstellen zu besetzen. Also das heisst, wenn eine Kirchengemeinde einfach keine Pfarrerin, keinen Pfarrer findet, sollen auch Leute ein Pfarramt übernehmen, die nicht Theologie studiert haben. Sie müssen aber ein akademisches Studium hinter sich haben und älter sein als 55. Und sie tun berufsbegleitend einen Theologiekurs besuchen, werden gecoacht. Das ist die Idee. Und die Idee ist auch, dass das nicht gewählte Pfarrerinnen und Pfarrer sind, sondern quasi, ja, da muss man jetzt ein Wort suchen, eigentlich wie Sachwalter, wenn zum Beispiel eine Behörde ausfällt. Das gibt es ja auch, das gibt es sowohl beim Staat wie in der Kirche. Wenn eine Kirchenpflege nicht kann besetzt werden, dann übernimmt das ein Sachwalter. Und die Idee ist, dass das ähnlich ist wie da, man tut temporär die fehlenden Pfarrerinnen und Pfarrer ersetzen. Und die Hoffnung ist auch, dass das ein Notfallplan ist, der nur über eine gewisse Zeit nötig ist, weil man davon ausgeht, dass ja die Pfarrstellen zurückgehen. Also das ist die Idee, die das Konkordat lanciert hat. Jetzt ist dann die Vernehmlassung vorbei. Wir werden sehen, ob es Anpassungen gibt, bevor das dann ins Kirchenparlament geht. Der Grund, warum wir darum diskutieren, ist, dass es in der letzten Synodensitzung sehr zu diskutieren gehabt. Alle vier Fraktionspräsidien haben sich dazu geäussert. Und der Plan P, um das vorwegzunehmen, ist nicht so gut weggekommen. Ich möchte aber gleich vorne anfangen und einfach ganz grundsätzlich fragen, Christian, ist der Plan P eine gute Idee?
Ja, der Plan P würde ich als nicht wirklich eine gute Idee taxieren. Es ist ja vielleicht auch eine Pause-Idee, die sich entfaltet hat. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich die richtige Antwort ist auf das, was wir brauchen. Ich würde sagen, es ist eine starke, also die Pfarrtätigkeit oder das Pfarrbild wird extrem verändert. Und zwar im Kern, von der theologischen Arbeit, wo wir dazu ausgebildet worden und auch dazu gerufen worden in der Ordination. Und darum denke ich, dass wir so nicht können adäquat auf den Pfarrmangel reagieren.
Also die Pause in die Idee, um das vielleicht noch allen erklären, das war, wo wir im Reformiert darüber geschrieben haben, hat das der Thomas Schufelberger, Leiter Pfarrausbildung, gesagt hatte, die Idee sei in meiner Kaffeepause gekommen. Wobei, ich gebe zu, manchmal kommen mir gute Ideen auch auf dem Velo beim Heimfahren. Also es muss nicht sein, dass in einer Kaffeepause können einem ja durchaus auch gute Ideen zufliegen oder wo auch immer auf einem Spaziergang oder so. Die müssen ja nicht immer im Büro und an der Rücktreppe entstehen. Aber einfach das noch zur Erklärung. Renato, auch dir zuerst die Frage als Steilpass. Plan P, eine gute Idee?
Als ich das erste Mal davon gehört habe, bin ich sehr kritisch gewesen. Und plötzlich dachte ich, jetzt habe ich das ganze Studium auf mich genommen und alles Mögliche gemacht, dass ich Pfarrer werden kann. Und jetzt kann man das ja auf die ganz schnelle Art machen. Hätte ich das gar nicht so aufwendig machen müssen.
Hast du das Studium auf dich genommen? Ich habe auch gerne studiert.
Eben genau. Zweiter Moment, ich bin ein ewiger Student gewesen. Ich habe es nicht einfach in 5-6 Jahren durchgemacht. Ich habe ein bisschen länger gebraucht. Wenn ich auch nebenbei noch gearbeitet habe, auch in der Kirche übrigens, aber da kommen wir nachher noch dazu. Je länger ich mich damit auseinandergesetzt habe, desto besser habe ich es gefunden. Aber ich bin nicht restlos begeistert. Es gibt viele Sachen, die man kann anpassen, die man sicher noch muss anpassen. Und es ist ja auch so, dass der Plan P jetzt einmal in der Diskussion ist. Es hat ja Rückläufe gegeben, Verbesserungsvorschläge. Und da muss man jetzt abwarten, was dort rauskommt. Und ich habe das Gefühl, es sind wichtige Sachen genannt worden, zum Beispiel, dass 3 Monate Crashkurs in Theologie absolut zu wenig ist. Das sehe ich auch so. Es gibt andere Sachen, wo ich gut finde. Wie es ist ja schlussendlich ein Mangel, ein Pfarrmangel da. Man muss darauf reagieren. Und die Frage ist einfach, man kann immer das aktuelle Vorgehen kritisieren und sagen, es ist schlecht. Aber wenn man das macht, dann muss man auch irgendwie eine bessere Lösung bringen. Und die bessere Lösung, die ist für mich jetzt noch nicht da. Und darum finde ich, kann man immer mal weiterarbeiten und schauen, ob man das kann verbessern kann, dort, wo es notwendig ist.
Eben, bevor wir über die adäquate Lösung reden, vielleicht zuerst mal um Problemstellung. Es ist ja interessant, Christian, du hast vorher gesagt, es geht ums Fundament vom Pfarrberuf, also eben Ordination, was ist das Pfarrerin-Sein, das Pfarrer-Sein überhaupt. Jetzt, wenn man vom Konkordat her Lust, was dort gesagt wird, warum es den Plan braucht, ist ja das Argument genau das, man will den Dammbruch verhindern. Also das heisst, dass Gemeinden, übrigens ist vielleicht auch noch wichtig zu wissen, dass Zürich ja nicht erst betroffene Kanton ist, sondern es geht um Kantone wie Thurgau, St. Gallen, Graubünden, wo wirklich zum Teil sehr lang wartet, einfach, oder Kirchengemeinden, Pfarrwahlkommissionen, einfach niemand haben. Und dann ja, man will verhindern, dass dann irgendjemand angestellt wird, der vielleicht in einer Freikirche ein bisschen Erfahrung hat oder irgendeine Bibelschule in, keine Ahnung, in den USA oder Ungarn oder wo auch immer absolviert hat. Sondern man will verbindliche Kriterien, welche Ausbildung, welche Reflexionsfähigkeit braucht. Und da ist vielleicht auch der Unterschied vom Pfarrberuf. Eben, der Pfarrberuf gehört ja zu den Berufen, die ganz klar definiert ist, was studiere ich. Ich arbeite jetzt in einem Bereich, wo es sehr offen ist, was man studiert hat oder ob man überhaupt sein Studium fertig gemacht hat oder vielleicht auch aus der Berufswelt kommt, aber man fragt nach Kompetenzen. Oder? Also das ist vielleicht, da haben wir ja wie ein ganz anderes Modell, das ja, sehr klar sagt, welchen akademischen Weg das man gemacht hat. Und eben Frage, es ist ja interessant, es kommen Kritiken von zwei sehr unterschiedlichen Seiten. Die eine sagt, wir wollen den Dammbruch verhindern. Du, Christian, sagst jetzt, das ist eigentlich der Dammbruch. Also warum ist denn eigentlich der Dammbruch für dich?
Ja, also wie du bei der Einleitung ja gesagt hast, ist sie Akademiker. In dem Sinn haben sie irgendetwas studiert, abgeschlossen. Was das ist ja nicht definiert. Das kann Geografie sein oder Geschichte oder Wirtschaft. Da sind mannigfaltige Möglichkeiten. Und sie sind über 55. Das heisst, man hat ein gewisses Alter, sicher auch eine Lebenserfahrung. Das scheint mir ist so ein bisschen die Definition, die der Plan P versucht hochzuhalten. Also ein Studium mit gewisser wissenschaftlicher Reflexionsfähigkeit, sage ich jetzt mal, und mit der man hat eine Lebenserfahrung. So. Und
Und es gibt, nur schnell zur Erklärung, und es gibt ein Assessment, wo man so darüber redet, genau, wie ist die Verwurzelung in der reformierten Kirche, genau, und so.
Genau, das kommt auch noch dazu, genau. Und nachher eben der Crashkurs, wie lange es dann auch wird sein. Und ich finde, als Pfarrer ist immer die Frage, von wo aus argumentieren wir eigentlich, von wo aus leben wir eigentlich. Und ich würde sagen, das Proprium vom Pfarrberuf ist immer noch die Auseinandersetzung mit dem Alten und Neuen Testament, also mit der Bibel. Und die Auseinandersetzung, wo wir lernen über viele Jahre, wo wir versuchen, sorgfältig damit umzugehen, wo wir versuchen, auch in den Kontext von heute ich zu bringen, wo wir uns viel Zeit haben genommen im Studium eigentlich, die kann man mit einem Crashkurs in keiner Art und Weise eigentlich aufholen oder gut machen. Und ich frage mich dann, und das ist eigentlich überhaupt keine grosse Kritik jetzt gegen Menschen, die andere Sachen studiert haben. Die haben auf ihrem Gebiet ein grosses Know-how, Sachen, die ich auch nicht wüsste, zum Beispiel als Pfarrer. Ich masse mir auch nicht an, Jurist zu sein oder Geograf zu sein und über Tektonik anfangen zu reden oder über Gesetze anfangen zu reden. Weil ich weiss, da gibt es noch viele andere Fähigkeiten, die man braucht, um das wirklich super zu machen. Und da frage ich mich dann eben, geben wir nicht eigentlich das Proprium auf von unserem Beruf? Was macht uns aus? Was ist der USB, den wir haben? Und ich habe das Gefühl, das ist die Auseinandersetzung mit dem Wort. Aus dem schöpfen wir. Aus dem nehmen wir und aus dem bilden wir auch Kirche und gestalten wir Gespräche.
Das ist interessant. Um da nochmal einhaken, wer soll können über die Bibel reden, wenn du sagst, ich masse mir nicht an, über Plattentektonik zu reden. Jetzt sind wir ja aber reformiert und da gibt es den schönen Begriff vom Priestertum aller Gläubigen, wo ja eigentlich sagt, ja, ist denn so, dürfen nur Theologinnen und Theologen über die Bibel reden? Ist es nicht so, dass im reformierten Verständnis doch alle sollen an dem Gespräch teilnehmen, und zwar auf Augenhöhe und nicht der eine oder die eine auf der Kanzel, die sagt, wie es wirklich ist, und die anderen dürfen das ein bisschen mitreden.
Also das wäre ja, da hättest du mich natürlich falsch verstanden, auch das Bistum aller Gläubigen, müssen wir vielleicht auch im Zusammenhang lesen, wenn du das zitierst.
Ja, bitte, jederzeit.
Unbedingt. Aber ich finde, natürlich hat jeder das Recht und jeder kann auch in einem gewissen Sinn in die Bibel, also lesen, können wir alles, ist auf Deutsch, nicht mehr auf Latinisch oder in der Ursprache. Also wir können, haben den Zugang zu dem, wir können auch über das diskutieren, machen wir übrigens auch in der Gemeinde, passiert jeden Tag immer wieder. Wir haben kein Lehramt im Sinn von, wo sagt, so und so müssen wir denken als Reformierte. Wir haben eine sehr offene Kultur. Die reformierte Kirche ist auch ein bisschen ein Konglomerat von vielen Einflüssen. Und gleich würde ich aber sagen, nachher zu predigen, zu verkündigen im Gottesdienst selber, finde ich, macht einen grossen Unterschied, wenn die Reflexion über die Schriften, die man vielleicht gelernt hat, auch zu übersetzen, das Griechische oder das Hebräische, da kommen wir noch einen grösseren Schatz einfach zum Ausdruck, wo man vielleicht sonst nicht so hat, wenn man im Alltag die Bibel liest. Und das darf auch sein, das ist auch keine Wertung drin für mich, dass jetzt da das Fussvolk weniger kompetent wäre oder weniger im Glauben würde stehen. Oder so.
Also eben keine Hierarchie.
Genau.
Mhm. Ich sehe kein Fussvolk in der reformierten Kirche, genau, sondern wir sind alle auf der gleichen Ebene. Und das ist für mich ein wesentlicher Punkt auch. Wenn ich als Pfarrer in einer Kirchengemeinde arbeite, habe ich Menschen dort mit den unterschiedlichsten theologischen Ausrichtungen, wo man Ich kann eine Predigt halten am Sonntag, muss mir aber bewusst sein, dass ich in dieser Predigt nicht sage, die einen sind falsch und sie müssen sich jetzt unbedingt zu dem bekehren oder bekennen, was ich jetzt da vorne gesagt habe, sondern als Pfarrer habe ich die Aufgabe, die Kirchengemeinde in die Diskussion hineinzunehmen, mit ihnen das Gespräch zu suchen, natürlich auch herausfordernd Sachen, Fragen stellen, Probleme aufzeigen, die man vielleicht mit gewissen theologischen Meinungen hat. Aber meine Aufgabe als Pfarrperson ist es nicht, einer Kirchengemeinde meine theologische Überzeugung überzustülpen, sondern mit dieser Kirchengemeinde ins Gespräch zu treten. So sehe ich meine Aufgabe und die verschiedenen Ausrichtungen zu zeigen. Und dort sehe ich dann auch das Problem, wenn wir jetzt einen Pfarrmangel haben und dann wie denken, ja gut, dann müssen wir halt von anderen Orten an Pfarrer, die eine so eine Ausbildung haben, reinholen. Dann kann man auch als katholischer Pfarrer schlussendlich reformierter Pfarrer werden. Dann kann man aus den verschiedensten Freikirchen nachher in der reformierten Kirche Pfarrer werden. Und dort habe ich dann wie mein Problem, dort ist nämlich so, ich sage, die theologische Weite, oder die ist nicht mehr da, sondern es hat teilweise schon so fast einen missionarischen Drang drin. Und im Katholischen sowieso gewisse Überzeugungen, die überhaupt nicht mit der reformierten Kirche übereingehen. Ich habe letztes Mal mit einem katholischen Pfarrer eine Hochzeit machen. Das war Katastrophe. Also Katastrophe auf organisatorischer Ebene hin. Eine Hochzeit ist nachher gut rausgekommen. Aber gleich so das unterschiedliche Verständnis von einer Ehe, katholisch und reformiert, das ist diametral anders. Und nur schon solche Sachen merkt man dann erst, wenn man mit diesen Leuten zusammen zu tun hat. Und da möchte ich einfach verhindern, dass die reformierte Kirche es reformiert aufgibt und sich dann einfach aufmacht für andere Ideologien, die dann so reinkommen.
Ich weiß nicht, was reformiert ist jetzt, was du sagst, reformiert. Also das klingt für mich sehr eng, dieses reformierte Verständnis im Moment. Für mich ist eigentlich die Auslegung vom Wort etwas anderes, als was du jetzt sagst. Für mich geht es nicht darum, den Dialog zu öffnen, sondern für mich geht es eher darum, als Pfarrer überhaupt tiefe Schichten freizulegen. Was ist denn ein Wort in einem Zusammenhang? Versuchen herzuleiten, versuchen die grossen Linien aufzuzeigen, wo man in der Bibel kann erkennen kann. Und das nicht unbedingt jetzt einfach so in Häppli erzählen, wo allen gut tut und alles ist happy und klappi, sondern es geht darum, das Wort freizulegen und zu sagen, ja, das hören wir, das ist in diesem Kontext, das ist vielleicht auch ein Widerspruch zu unserem Leben. Wie gehen wir mit dem um? Also, und nachher müssen ja die Leute auch in die Diskussion selber reinkommen, oder?
Du hast, glaube ich, mein Wort Dialog falsch verstanden. Dialog heisst für mich nicht, ich hocke an und sage, alles, was du machst, ist gut und alles ist in Ordnung, sondern Dialog heisst für mich auch klar, dass ich meine Haltung habe, dass ich, genau wie du das gesagt hast, die Bibel in der tiefen Schicht kann anschauen, was heisst das jetzt konkret, was sind die Linien, die sich durchziehen, was heisst das im Grundtext, und dann mit diesen Leuten am Tisch sitzen und reden darüber und dann eben auch Fragen zulassen. Und ich habe es schon manchmal erlebt, dass ich trotz meinem Theologiestudium plötzlich gewisse Meinungen gehört habe, die mich zum Nachdenken gebracht haben. Das ist hoffentlich auch bei dir so, dass du nicht einfach nur auf dem beharrst, was du während dem Theologiestudium gelernt hast. Und das ist für mich Arbeit, die ich als Pfarrperson möchte machen, mit den Menschen in Kontakt treten und sie auf ihrem Weg begleiten. Ich habe letztes Mal gefragt worden, ich sehe mich eigentlich eher als Pilgerbegleiter, so ein bisschen als Pfarrperson, die Menschen auf ihrem Glaubensweg begleitet, zwischendurch wieder einen Anstoss geben, Fragen stellen, lässt und dann die Menschen wieder auf ihrem Weg weiterschickt. Das ist so ein Punkt. Aber das ist dann das Pfarrverständnis, wo wahrscheinlich dann auch unterschiedlich sein kann.
Wenn wir jetzt haben wir das Pfarrbild so ein bisschen umrissen, das sich ja, glaube ich, nicht widerspricht, sondern vielleicht eher ein bisschen ergänzt. Jetzt würde ja gegen das der Plan P nicht grundsätzlich sprechen, sondern die Frage ist, was machen wir, wenn wir die Personen mit diesen Fähigkeiten und vor allem auch mit dieser Ausbildung einfach nicht hat. Also wenn schon 3 pensionierte Pfarrerinnen auf dieser Stelle gewesen sind als Stellvertretungen und wieder weg sind. Und die Pfarrwahlkommission hat immer noch nur 2 Bewerbungen. Und eben, eine davon sind beide nicht ordiniert und sie sind halt, keine Ahnung, aus einer Freikirche oder eben aus irgendeiner anderen Konfession oder haben einfach einen Ausbildungsweg, der nicht kompatibel ist, so jetzt mit den Regeln des Konkordat, was dann?
Also ich möchte nur anfügen, ich finde Freikirchen oder andere Ausbildung nicht per se schlecht. Klar. Einfach, dass ich das auch noch reinpacke.
Ich habe das habe ich auch nicht wertend gemeint, sondern wichtig ist einfach, wir haben ja den Sinn vom Konkordat, vielleicht das auch noch zum ein bisschen umreissen, der Sinn von dem Konkordat ist ja, dass man nicht in jeder Landeskirche, in jedem Kanton unterschiedliche Anstellungsbedingungen haben und dass, wenn ich von Zürich auf St. Gallen wechsle, noch irgendwie ein Jahr mich ausbilden muss, sondern dass das kompatibel ist. Oder? Das ist der Sinn von dem Konkordat und darum will man einfach einheitliche Regeln. Und eben, es gibt Ausbildungswege, die auch noch sind. Zum Teil, ich glaube, von Deutschland braucht es noch nur ein Gespräch. aber auch das ist ein Weg gewesen, bis man so weit war. Also da geht es weh um gleiche Ausbildungsstandards, oder? Das ist, glaube ich, wichtig, warum das Konkordat überhaupt sinnvoll ist oder ein Existenzgrund wahrscheinlich von dem Konkordat. Aber eben jetzt so ein bisschen zur Problemanalyse, nachdem dass wir schon viel über Lösungen und offensichtlich taugliche oder weniger taugliche Lösungen geredet haben. Eben eine Kirchengemeinde irgendwo und hat findet einfach niemand. Was dann?
Es gibt die Möglichkeit, dass auch katholische und freikirchliche Ausbilder die können durch eine, ich sage dem jetzt nicht Schnellbleiche, sondern durch eine Ausbildung, wo irgendwas eine gewisse Anzahl Credit Points holen müssen oder Uni dann auch können in einen reformierten Pfarrberuf hineinkommen. Aber das Problem, das sehe ich auch, wenn eine Kirchengemeinde, ich sage mal, verwaist ist, keine Pfarrperson, die sich dort bewerben will oder kann vorstellen, es gibt dann die Verweser, also Leute, die Pfarrpersonen, die pensioniert sind oder die keine feste Anstellung genommen haben, die dann dort Predigt übernehmen. Aber ich finde das grundsätzlich keine gute Lösung, weil das sind Personen, die machen dann auch den Gottesdienst. Aber hinter dem Pfarrberuf ist es so viel mehr. Das ist die seelsorgliche Begleitung unter der Woche. Das sind Kampfunterricht, Beziehungsaufbau in der Familie und, wo man nicht sieht, wo einfach nicht nur der Sonntagmorgen ist. Und dort habe ich dann auch etwas dagegen, dass man den Pfarrer einfach auf den Sonntagmorgen beschränken tut und sagt, ja, man kann ja dann Kirchengemeinden zusammenlegen und dann halt einen gemeinsamen Gottesdienst machen und dann ist das Problem erledigt. Nein, das ist nicht erledigt. Der Sonntagmorgen ist erledigt, aber dann kann ich auch daheim einen Gottesdienst im Fernsehen schauen, wenn man es dann auf das runterbrechen will. Es geht viel mehr um Beziehungen in den Kirchengemeinden, wo man als Pfarrperson halt doch auch einen sehr wichtigen Aspekt abdeckt.
Ja, also die Realität, die scheint so zu sein, oder? Und spitzt sich zu. Interessant finde ich, dass man von 10 Jahren redet. Das ist ja auch irgendwie eine komische Perspektive, dass sich in 10 Jahren nivelliert. Da sagt man ja irgendetwas damit. Aber ja.
Also man sagt damit, dass man einfach mit einem Mitgliederrückgang rechnet, ja, wo zumindest statistisch jetzt nicht die grosse Prophetie ist. Und dass sich dann das Problem vom akuten Pfarrmangel erledigt. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man schon jetzt in so eine Pensionierungswelle hineinläuft. Wo einfach, oder? Das ist einfach so.
Das ist klar. Kontext. Pensionierungswelle, die kennt man genau. Im Voraus, oder? In dem Sinn ist das nicht etwas Neues. Ja, es gibt sicher eben die Realität. Es ist jetzt die Frage, ob man die Realität mit eben Menschen ausfüllen, aus meiner Sicht jetzt das Proprium, nämlich das Schöpfen aus dem Wort, also aus dem Alten und Neuen Testament, irgendwie nicht in dieser Art und Weise reflektiert, wie wir das machen können über viele Jahre und wo begleitet sie worden da drin. Oder? Wir haben sie auch nicht einfach selber uns angeeignet. Und auf die andere Seite, finde ich, müssen wir vielleicht das auch aushalten. Also über das redet man wenig. Wir finden, wir müssen da Pfarrmangel aushalten. Das ist schon etwas.
Was würde das heißen? So eine teure Erfahrung? Einfach mal ohne Pfarrerinnen und Pfarrer über die Runde
kommen? Weil in teuren Erfahrungen, wenn man schon in die Wüste hineinschauen würde, hat die Wüste natürlich auch immer viel ausgelöst. Oder? Was wollen wir überhaupt? Nach was sehnen wir uns? Was ist das, was wir wirklich brauchen? Und ich finde, das andere ist inwiefern kann man in solchen Gemeinden, wo dem Angel ist und auch ein Problem darstellt, das würde ich gar nicht bagatellisieren, das ist ein Problem. Wie kann man dort vielleicht auch noch befähigen, Leute vor Ort begleiten durch andere Personen, durch andere Pfarrpersonen. Wir müssten irgendwie ja, auch kreativer vielleicht sein. Aber ich sage das Erste, indem man jetzt versucht, Lücken zu füllen mit Leuten, die vielleicht gar noch nicht so da drinnen sind, in diesem Beruf finde ich auch schwierig.
Aber ja. da muss ich dir jetzt wieder, du bringst jetzt die ganze Zeit Argumente für den Plan P. Und zwar hast du gesagt, ja, man muss es halt dann ausdrücken, da gibt es halt keine Pfarrpersonen mehr, die diese Stellen besetzen. Es gibt doch nichts Besseres, als wenn man dann Leute hat, die mindestens eine Grundhaltung an theologisch, eine Grundausbildung an theologischem Wissen mitbringen und an Lebenserfahrung und an kritischem Reflektieren, wo dann dort, wo der Mangel herrscht, eben könnt einspringen und dort überbrücken. Es geht ja nicht darum, dass die dann Pfarrpersonen ersetzen. Es geht ja darum, dass die Personen dann genau an der Stelle, wo der Pfarrmangel ist, überbrücken. Und du hast jetzt gerade noch angeführt, wir können dann schauen, mit denen Kirchengemeinden fähige Personen findet, die dann das machen können. Ja, genau darum geht es ja im Plan P. Dass man Leute findet, ab einem gewissen Alter, die eine Lebenserfahrung haben, wo kirchlich sozialisiert sind, das ist ja ein grosses Kriterium in dieser Auswahl von diesen Personen, und die dann dazu befähigen, in gewissen Kursen und eben, dass sie auch noch ein Mindestmaß an theologischer Reflexion bekommen, um nachher die Aufgabe können in dieser Kirchengemeinde wahrnehmen. Und ich möchte das nochmal betonen, wir reden jetzt immer von Pfarrern, nein, das sind keine Pfarrpersonen. Das sind... Eben, du hast, glaube ich, vorher mal so ein Wort gebraucht, Überbrückung, nicht Überbrückung, ist falsch, das ist allwertend, Sachwalter. Das sind Personen, die in dieser Zeit gewisse Aufgaben wahrnehmen, mit dem Wissen, dass sie nicht die gleiche Ausbildung wie eine Pfarrperson hat, aber wie man niemand anders hat, übernimmt die Person jetzt die Aufgabe. Und das ist nichts anderes als das, was du jetzt beschrieben hast, einfach halt nicht strukturell bedingt, sondern du hast es so beschrieben, dass jede Kirchengemeinde dann selber ein bisschen schauen kann. Und da sehe ich dann meine grösseren Probleme drin. Da habe ich es lieber, dass das Ganze strukturell organisiert ist, in der ganzen Kirche gleich. Und dann läuft das auch überall ähnlich, anstatt dass dann jede Kirchengemeinde für sich selber ein bisschen rumkümmelt.
Ja, der Subtext, finde ich halt, tust du ausblenden, finde ich. Ich finde, die Autonomie der Gemeinden sollte man nicht unterschätzen. Weil in den Gemeinden, wo auch eine Gemeinschaft da ist, wo auch gelebt wird, gibt es sehr viele fähige Leute. Durchaus auch mit Leitungsfähigkeiten oder auch mit, wo können auch Sachen übernehmen, oder? Also die ganze Laientum, wie man diesen Begriff jetzt nehmen will, der vielleicht auch ein bisschen despektierlich manchmal stöhnt, das wird ja in diesem Plan P gar nicht angeschaut. Es geht eigentlich darum, dass man akkreditierte Leute, also quasi studierte Leute im Alter von 55 quasi an die Posten oder an die Positionen wird setzen. Ich finde, das hat irgendwo auch ein bisschen eine entmündigende Art
auf
die Gemeinde selber. Wenn es wirklich einen Mangel gibt, heisst, sagen wir eigentlich im Subtext, das Auffangen von dem Loch, von dem Mangel, der jetzt da ist, weil es keine Pfarrperson gibt, ja, wo jetzt die Ausbildung hat gemacht, das kann nur einer machen, studiert hat und 55 Jahre alt ist. Und das, der Subtext von dieser Anlage, finde ich einfach schon fragwürdig. Das tut sehr viele Menschen, die vielleicht schon in der Verantwortung sind, rausnehmen. Ich will damit nicht sagen, ich finde es so richtig, dass im reformierten Kontext dass die Verkündigung ein gewisses Niveau hat, oder? Also eine gewisse Reflexion. Ich finde das so richtig. Ich bin nicht per se ein Votum jetzt gegen das. Aber in einer Mangelsituation, also im Exil, wo es Wüste ist, dort gibt es vielleicht auch nicht alles. Und was ist denn mal da? Und was kann man aus dem heraus entwickeln?
Aber wir gehen jetzt sehr, sehr vorbereitet auf so eine Mangelsituation zu. Es ist nicht einfach plötzlich da, bang, es ist Wüste, sondern wir sehen jetzt, hey, in ein paar Jahren wird die Mangelsituation kommen. Und in der Bibel hat es hunderte Stellen, wo sagen, hey, bereite du dich vor, du vorausdenken, du nicht einfach warten, bis das Problem da ist und dann lösen. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, strukturell an das Problem heranzugehen und schon im Vornherein überlegen, wie gehen wir dann, wenn das Problem da ist, in dieser Situation um. Wir können jetzt Personen ausbilden, die dann in dieser Mangelsituation die Ausbildung nicht erst anfangen müssen, sondern die sie dann schon abgeschlossen haben. Und das Ganze machen wir ja mit dem Quest, Quereinsteiger, den es gibt. Es gibt verschiedene andere Möglichkeiten. Und ich möchte einen Punkt noch wegnehmen, wo sie jetzt am Ausarbeiten sind. Das ist die Ausbildung Pfad. Das habe ich als Theologiestudent, eben, wo ich länger studiert habe, schon gesagt. Ich habe während dem Bachelor, während dem Masterstudium als Jugendarbeiter in der reformierten Kirche gearbeitet. Und ich habe keine theologische Aufgaben dürfen wahrnehmen, obwohl ich den Bachelor schon hatte. Und das ist genau das, was jetzt das Pfad-Projekt versucht zu machen. Wenn ich den Bachelor habe, darf ich schon in der reformierten Kirche neu als Pfarrperson oder Pfarrhilfe arbeiten und so Aufgaben übernehmen. Und das ist etwas, was die reformierte Kirche jetzt auch umsetzen ist. Das ist auch nochmal etwas, was dem Pfarrmangel entgegensetzt. Also es gibt ganz einen Haufen verschiedene Aspekte, die versuchen, dem entgegenzuwirken. Und ich bin froh, macht unser Kirchenrat und das Konkordat sich da Gedanken und warten nicht einfach, bis dann so weit ist. Und dann werden Gemeinden sich selber überlassen. Und die Gemeinden, die gut aufgestellt sind, die finden dann halt freiwillige Leute, die Arbeit übernehmen und die anderen nicht. Das finde ich fahrlässig.
Ja, das habe ich auch nicht so gesagt. Das lässt mir jetzt ein bisschen zum Mund, gell? Aber ich finde auch, man muss eigentlich auf der anderen Seite vielleicht auch noch ein bisschen denken. Also das heisst, wie können wir die Pfarrausbildungen moderner gestalten? Wie können wir sie so gestalten, dass Menschen können schon arbeiten und gleichzeitig studieren? Also die Teilzeitvarianten. Ich habe das auch gelesen von der Überlegung, die du jetzt gerade hast gesagt. Genau, das finde ich ein super Ansatz. Wir müssen sich vielleicht auch überlegen, wo gibt es eben schon Ausbildungsstätte, wo eigentlich ein höchstes Niveau haben, wo könnten vielleicht Teilsachen machen, Teilsachen übernehmen, wo finde ich, wo man könnte durchaus darüber diskutieren, was heisst das, können zum sie gewisse Beispiel? Sachen.
Was wäre das zum Beispiel?
Ja, ich meine, wenn es jemand vom TDS kommt, oder, der eine gute Ausbildung hat gemacht, dann könnte er vielleicht auch gewisse...
TDS müssen wir kurz übersetzen.
Das Theologische Diakonische Seminar in Aarau. Und dort werden eigentlich Diakone ausgebildet, Sozialdiakone, oder? So der Klassiker für die Sozialdiakonie in der reformierten Kirche. Oder so. Es gibt sicher auch noch andere Ausbildungsstätten, aber das ist sicher einer der bekanntesten. Aber ja, wir können hier überlegen, wo wir solche Berufe auch noch ein bisschen befähigen. Ja, es kommt ja immer das Argument, wir dürfen sie wieder abziehen bei ihren Berufen, ihren Aufgaben. Das glaube ich aber nicht. Wenn man das sorgfältig macht, da gibt's, ich glaube, da wäre viel mehr Beweglichkeit drin. Ich denke auch an eine STH, die eine akkreditierte Universität ist. Warum, oder andere höhere Ausbildungsstandards.
Nicht für die Insider immer kurz übersetzen, ja, STH.
STH ist eine staatsunabhängige Universität in Basel, die eigentlich als Universität akkreditiert ist, also sie ist akzeptiert. Aber sie hat gleich immer noch rechte Hürden. Also ich finde, echt so die Zuläufe, quasi, wenn man jetzt da von kleineren Flüssen reden, die in Grossfluss reinkommen, die Zuflüsse könnte man auch mal überdenken. Wie können wir die vielleicht auch moderner gestalten? Wie können wir vielleicht auch sagen, das und das ist möglich und das ist vielleicht nicht möglich an Tätigkeiten? Wie kann man den Pfarrberuf dort auch noch ein bisschen stützen? Wie kann man ihn vielleicht breiter machen?
Also, du hast jetzt viel aufgezählt.
Das könnte auch eine Möglichkeit sein. Wir können auch dort darüber nachdenken.
Du hast jetzt viel aufgezählt, was für mich der grössere Dammbruch ist für das Pfarramt, als das, was du jetzt angetönt hast. Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel das TDS anschaue, ich finde, dass eine wertvolle Ausbildung und Diakonie ist ein sehr wertvoller Beruf in der Kirche. Man kann es vielleicht sagen, in den letzten 30 Jahren, das, was an Aufgaben vom Pfarrer weggenommen worden ist. Man sagt immer, wir sollen uns auf unsere Kernkompetenz konzentrieren. Das haben die Diakonen immer mehr wahrgenommen. Das heisst, es ist dort schon eine grosse Aufteilung gegangen in den letzten Jahren, wo die Diakonen von uns Aufgaben übernommen haben, die wir jetzt zum Glück nicht mehr machen müssen, dass wir für anderes Kapazität haben. Das ist ein ganz wichtiger Aufgabenbereich, aber es ist ein anderer Aufgabenbereich. Die Diakonie, die haben 30 Credit Points, die sie müssen sammeln in Theologie. Das ist aber keine universitäre Theologie, die sie machen am TDS, sondern das ist ein Niveau, das sind nicht Universitäts-Credit Points, sondern das sind andere Credit Points. Das ist nicht ein universitärer Abschluss, den sie dann haben. Und das ist für mich dann doch auch ein Punkt. Hey, ich habe gewisse Voraussetzungen an theologischem Denken, wenn man kritisiert, dass jemand nach schnell ein halbes Jahr oder 6 Monate Credit Points sammeln muss und nachher darf Theologie darf Pfarrer sein, dann muss man das umso mehr kritisieren, weil beim TDS macht man nicht viel mehr theologische Ausbildung als das. Man ist dafür kirchlich verwurzelt. Und das Beispiel von der STH, ich habe selber auch an der STH studiert, ich kenne es sehr gut. Und ich finde das sehr gut, hat man, wenn man an der STH studiert hat, noch die Auflage, dass man meines Wissens 60 Credit Points noch muss an der Reformierten, an der Theologischen Fakultät vom Staat machen. Weil die STH hat doch eine Ideologie, die sie vertritt, wo ich zum Teil unterstütze, aber zum Teil auch, ich sage es jetzt in diesen Worten, haarsträubend finde, wenn ein Rektor an der Uni würde Sachen in einem Buch rauslassen, wo der Rektor von der STH rausgelassen hat, wäre er schon lange vom Tisch, hätte er schon lange müssen, seinen Stuhl räumen. Das finde ich gut, wenn diese Leute noch die Auflage haben, ein Minimum an theologischer Bildung an der Uni können zu absolvieren. Und dann dürfen sie ohne Probleme in die reformierte Kirche kommen und Pfarrer sein. Und das ist ja das, wenn ich einen katholischen Pfarrer habe, dann ist das nicht per se nein, sondern die Person, die soll nachher an die Uni gehen und noch lernen, was heisst das jetzt, reformierter Pfarrer sein und ein paar Credit Points holen und danach kann auch die Person reformierter Pfarrer sein. Also da sehe ich eher einen Anbruch in die andere Richtung. Und ich sage, hey, nein, das finde ich gefährlich.
Ja, also in dem Fall hast du irgendwie das Mass können zu entscheiden oder zu wissen, wer jetzt ideologisch in eine reformierte Kirche passt oder nicht. Ich bin dort nicht so dogmatisch unterwegs. Ich würde sagen, das Argument jetzt bei der TDS könnte man auch sagen, wenn man ein halbes Jahr Theologiekurs hat gemacht und nachher so etwas wie ein Pfarrer ist, dann gibt es viel grössere Unterschiede nachher auch in der ganzen Sozialisierung in der Kirche. Ein TDS hat, das sind Leute, die ausgebildet sind für die Kirche. Und da gäbe es viel grössere, also nur wegen dieser paar Credits, und vor allem, was denn für Credits sind. Also da lasse ich extrem das Wasser rausfinden. Da gäbe es einen viel grösseren Unterschied an Ausbildung oder Qualität oder Einführung in der Kirche zwischen solchen Plan P-Leuten und jemandem, der im TDS war. Und abgesehen davon finde ich, dass ich Pfarrer bin, ist nicht in erster Linie einfach nur eine theologische Aussage. Also es geht hier nicht um eine liberale oder um eine pietistische Theologie. Ja, finde ich, in der reformierten Kirche haben wir ganz verschiedene Kulturen und die leben wir auch. Wir haben zum Beispiel als EKF mit der letzten Kirchenratswahl extrem klar auch gelebt. Ja, wir haben sehr starkes Bekenntnis gehabt zu dem Konglomerat von der Kirche. Was ich manchmal das Gefühl habe, dass auf der anderen Seite sehr ideologisch und dogmatisch daherkommt, dass sobald es irgendwie ins Pietistische und Fromme geht, plötzlich gerade die Warnlampe kommt. Das finde ich natürlich schon sehr, 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 also sehr schwierig. Und auch das besagte Buch, ich habe das übrigens gekauft, weil wir über das diskutiert haben, und ich weiß nicht, ob es du gelesen hast. er tut im Vorwort eigentlich schon sagen, dass er dagegen ist, gegen die ganze Geschichte. Aber item, ich bin auch nicht in dieser...
Das gibt einen eigenen Podcast.
Das ist ja ein eigener Podcast. Und das ist
wenn niemand dazu weiss jetzt wahrscheinlich, um was es genau geht.
Ja, das ist um Frage,
dann machen wir den
ja
mal noch.
Genau.
Das ist ein Teaser. Aber ich finde, das ist auch nicht mein Thema. Aber ich finde, da müssen wir schon aufpassen, dass wir nicht die Universität den brauchen für eine Filtertechnik. Die sind uns genehm und die sind uns nicht genehm. Wenn sie die Richtung geht, dann wird es extrem straub. Und es geht darum, Reflexionsfähigkeit, ja, theologische. Kann ich in das Wort einsteigen? Kann ich Griechisch lesen? Kann ich es versuchen übersetzen? Kann ich Hebräisch gewisse Sachen übersetzen?
Also das geht. Wenn jemand jetzt zum Beispiel an der SCA den Abschluss gemacht hat und nachher an die Uni geht und nach deinen erforderlichen Credit Points abholt und dann nachher Pfarrer wird, dann habe ich nicht die Erwartung, dass die Person seine oder ihre Theologie ändert aufgrund von dem Studium an der Uni. Sondern mir geht es eher darum, das Ganze nochmal zu reflektieren, eine gewisse Reflexionsfähigkeit überzukommen und mit dieser Reflexionsfähigkeit nachher den Beruf können ausüben. Und dann sind bei mir, also wenn man die Landeskirchen anschaut, pietistisch prägte Landeskirchen, die sind ja teilweise extrem stark aufgestellt. Und da möchte ich überhaupt nichts dagegen sagen. Das ist ein wichtiger Teil der Landeskirchen. Aber wenn man Personen einfach so im Pfarrberuf zulässt, mit so einer Überzeugung, ohne das kritische Denken oder die Reflexion, dass eben auch andere Strömungen dazugehören, da habe ich meine Mühe. Wenn es so um das Missionarische, den missionarischen Drang geht, und das höre ich öppe wieder. Ich bin die einzige Person, die jetzt weiss, was Gott da in dieser Bibelstelle gemeint hat. Und das ist genau das. Und wenn du das nicht glaubst, dann haben wir ein Problem. Oder dann bist du nicht Teil von dieser Kirche. Dort habe ich meine Mühe. Und das kenne ich halt von der Uni gar nicht. Aber von anderen Seiten eher.
Ich will die Kurve schaffen. Jetzt gegen den Schluss noch von dieser Grundsatzdebatte ist natürlich gut, wenn man Fraktionen zu Gast hat, die sich vis-à-vis sitzen in der Synode, dann wird es gleich grundsätzlich, aber so soll es ja sein. Und eben, wer weiss, machen wir mal noch eine Fortsetzung. Aber ich will zum Schluss einmal auf den Plan P kommen und ich finde das Bild von der Dürre-Erfahrung oder von der Wüstenwanderung eigentlich sehr gut. Und ich glaube, da ist auch der Knackpunkt von der unterschiedlichen Sichtweise. Also wenn ich dich, Christian, richtig verstehe, dann sagst du, wenn die Gemeinden müssen sich quasi auf die Wüstenwanderung vorbereiten und überlegen, was machen wir ohne Pfarrer, ohne Pfarrer. Und dann wäre das aber auch in ihrer Freiheit, die Aufgabe unter sich aufzuteilen. Also könnte das heissen, dass jemand aus einer Kirchengemeinde, wo alle sagen, mal, das ist eine Person, die gut predigen kann, reflektiert predigen kann, dann geben wir dieser Person den Sonntagsgottesdienst. Und irgendjemand, der befähigt ist durch, keine Ahnung, Psychologiestudium oder was auch immer für Seelsorge, dann geben wir ihr diese Aufgabe. Also wäre das dann ein Modell, wo du einfach den Gemeinden überlassen und sie vielleicht coachen und begleiten, aber sie wandern allein.
Also wir spüren jetzt, wenn du es so formulierst, dass es auch Spannungen drin hat, oder? Und wo uns vielleicht auch wehtun, oder? Ich will es mal so das Bild schon auch noch so verstanden haben, es ist eine Wüstenerfahrung. Wir sind in dieser Wüste vielleicht auch drinnen, als Gemeinde. Es ist auch, wir sind miteinander drinnen, wir müssen auch die Wüste aushalten. Also, dass es eben einen Mangel gibt, meint ihr mit diesem Bild. Und Gemeinde muss auch in die Verantwortung gezogen werden. Ja, ich finde, das ist extrem wichtig. Wir können nicht einfach von oben ab immer nur alles steuern. Es muss auch immer wieder von unten hoch etwas passieren. Und das finde ich etwas Wichtiges. Und jetzt, ja, das ist genau die Spannung jetzt in diesem Bild innen. Wenn wir jetzt sagen, ja, es braucht gar keinen Pfarrer mehr. Das können wir ja alles aufteilen und organisieren.
Eben, du hast gesagt, in der Wüste passiert etwas. Genau. Und es kann ja sein, dass eine Kirchengemeinde merkt, hey, die 5 Jahre in der Wüste, die haben uns ja total gut getan. Wir haben die Aufgaben können aufnehmen, es hat die Leute aktiviert, wo keine Ahnung, jemand, der schriftstellerisch tätig ist, auch mit dem Wort zu tun hat, hat wunderbare Predigten gehalten. für was brauchen wir eine Pfarrerin?
Genau. Und das war ja dann nachher der Dammbruch, oder? Das war ja dann das, wo man grundsätzlich, wo die Spannung in diesem Bild ist, wo der Schuss viel hinten rausgeht, oder? Und dort müssen wir irgendwie schauen, wie bringen wir das Gleichgewicht her. Ich glaube schon, dass eine ausgebildete Pfarrperson an einer Gemeinde gut tut, weil sie eben aus einer anderen Reflexion auch noch einmal schöpfen kann. Auf der anderen Seite müssen wir Gemeinde auch stärken und sagen, hey, wir sind miteinander in Verantwortung. Und jetzt die Frage ist, gibt es eine Mischform, wie man so davon denken? Gibt es vielleicht eine Frage von der Begleitung für so eine Gemeinde? Gibt es vielleicht die Frage auch von, dass man einmal im Monat halt alleine lassen predigen und der andere kommt, gibt es einen Rostschaden mit anderen Pfarrpersonen? Also man muss sich einfach, ich sage einfach nur, ich finde bei diesem Bild, es hat doch seine Grenzen, das ist mir schon klar. Und ich möchte jetzt auch nicht hier einfach den Stecker ziehen am Pfarrberuf. Überhaupt nicht, in keiner Art und Weise. Ich möchte das eigentlich, ich sehe das so wie der Renato eigentlich. Im Kern, glaube ich, braucht es eine gute ausgebildete Pfarrperson in der Gemeinde. Aber wie gehen wir jetzt mit dem um? Tun wir einfach Leute aus dem Hut zaubern? Oder tun wir irgendwie mit dieser Spannung anfangen umgehen und versuchen wir Mischformen auch zuzulassen für eine gewisse Zeit? Oder für eine beschränkte Zeit vielleicht auch. Und das finde ich spannend und über das wird fast nicht diskutiert.
Also ich dann vielleicht dazu, um das Bild nochmal aufzunehmen, Renato. Also bei dir höre ich raus, eben die Wüstenwanderung ja, aber wir brauchen einen Guide. Also wir stellen da jemanden zur Verfügung, der eben dann begleitet auf dem Weg und wir stellen Kriterien her, welche Ausbildung, welchen Crashkurs, welche Fähigkeiten, welche Verwurzelung die Person muss mitbringen.
Ja, wenn ich weiss, dass ich auf eine Wüstenwanderung gehe, dann gehe ich nicht einfach in die Wüste und nach zwei Tagen, wenn mir das Wasser ausgeht, schreie ich zu Gott um Hilfe. Gott, wieso hast du mich in die Situation hineingebracht? Ich bin selber reingelaufen. Sondern ich gehe wie, ey, ich plane eine Wüstenwanderung, wie tue ich mich auf die Wüstenwanderung vorbereiten? Und dann fange ich genug früh an zu planen und überlege mir, was ich brauche für die Wüstenwanderung. Und für mich ist auch noch wichtig an dieser Stelle, ich möchte dir das nochmal sagen, du hast jetzt wieder auf den Sonntagsgottesdienst. Der Sonntagsgottesdienst, das weisst du selber, das ist ein kleiner Teil von der Pfarrausbildung. Ich habe diese Woche jetzt gestern und heute Beerdigungen gehabt und haben noch vor mir. Das heisst, es ist eine sehr wichtige Aufgabe, auch die Abdankungen, Beerdigungen, Konfirmationsunterricht, all diese Sachen, das braucht auch eine Pfarrausbildung. Und da kann man nicht einfach sagen, ja, der Nachbarpfarrer kommt dann oder dann haben wir halt einen, der einfach nur noch Beerdigungen macht.
Das katholische Modell, oder? Der Priester, der dort, wo er gerade fehlt, rumtut, oder?
Genau, ja.
Ja, aber die Frage ist ja jetzt, ich bin mit der Eins, Renato, ich bin nicht weit weg von dir, weißt du, im Sinn von, ich verstehe das Problem und finde das auch richtig. Ja, das ist richtig. Es ist nicht der Sonntag-Gottesdienst, der vielleicht das grösste Problem ist für uns, sondern es ist alles, was rundherum passiert. Und das sehe ich natürlich auch. Ich bin selber ja Pfarrer und kenne den Alltag. Und gleich wünsche ich mir auch bei solchen Wüstenerfahrungen, wo wir darauf hergehen. Ich habe übrigens auch nie gesagt, ich gehe planlos in eine Wüste. Das ist das, was du sagst über mich, aber ich sage ja gar nicht.
Ich höre das so aus. Ja, du erzählst, ja, wir müssen die Wüste auf uns suchen lassen und dann Probleme lösen.
Die Frage ist, wie können wir vielleicht jetzt schon Gemeinden verstärken und sensibilisieren auf das? Wie gehen wir denn mit dem um? Gibt es nur den einzigen Plan P, der jetzt quasi der Zauberstab ist? Und das schiessen wir jetzt da rein und dann kommt es. Und das finde ich einfach auch ein bisschen kurzfristig gedacht. Oder das finde
aber
ich
das ist entspricht
aber nicht der Tatsache. Aber du musst mal ausreden. Ja. Es ist einfach eine Art, wie man versucht, das zu regulieren. Und es gibt aber vielleicht andere Spielarten, wenn man vor einem Zeithorizont von 10 Jahren redet. Also wir reden ja irgendwie, wir haben das Gefühl, es tut sich regulieren selber, oder? Dann könnte man ja auch schauen, wie kann man gewisse Sachen stärken in der Gemeinde selber. Mhm. Und ist es einfach nur der Zauberstab? Ist das einfach die einzige Lösung für die Gemeinde wach zu behalten, für die Gemeinde mündig zu behalten? Und ich finde, dort dürfen wir vielleicht auch noch über das ein bisschen kreativer nachdenken.
Gut. Und wenn ich da noch darf... Das Plädoyer für die Regulation, genau,
abschliessen. Du hast in der Kirche unternimmt nicht nur den Plan P, wir haben Quereinsteiger, der am Laufen ist. Man hat das Projekt Pfad, das am Laufen ist. Man hat Projekte, wo Diakonen gewisse Aufgabenbereiche immer mehr übernehmen von den Pfarrpersonen. Es ist nicht so, dass die Kirche ein Problem sieht und jetzt sagt, hey, der Plan P, das ist die Lösung, sondern es sind alle anderen Sachen, die schon am Laufen sind, die initiiert werden, die jetzt genau auf das Problem anschaffen. Genau in dieser Vielfältigkeit, wie du das jetzt gesagt hast. Und dann muss man Leute finden in einer Gemeinde, die kirchlich sozialisiert sind, verwurzelt sind, bis 55 dazu befähigt, über den Quereinsteiger reinzukommen und ab 55 eben dann der Plan P. Also der Plan P ist eigentlich nichts als eine Ausweitung von der Quereinsteiger, wo nur bis 55 ist, dass man das auch noch drüber machen kann. Da, und das ist für mich eigentlich genau das, Befähigung von Leuten, die in der Kirche schon drinnen sind und bereit sind, mehr Aufgaben übernehmen und dass man denen dann eine Ausbildung mit auf den Weg gibt.
Herzlichen Dank für euren Besuch am Stammtisch, Christian und Renato. Wir können nur sagen, zu der Diskussion Fortsetzung folgt. Was zum Plan P wissenswert gibt, lesen Sie sicher in den Shownotes, wo ich den Reformiert-Artikel verlinken. Und wir werden auch sicher weiterhin dranbleiben und darüber berichten, wie sich es weiterentwickelt. Und in der Synode stehen wir auch nach der Diskussion ist vor der Debatte. Also von dem her sind wir gespannt. Herzlichen Dank für euren Besuch und vielen Dank fürs Zuhören.
Ciao. Dankeschön. Danke. Tschüss.